Moin Moin, guten Morgen. Vom Hauptprogramm gibt es immer Werbung. Ich habe auch Werbung mitgebracht. Und zwar habe ich unsere neue Lobpreis-CD. Davon habe ich ein paar Exemplare mit eingepackt. Die heißt Jesus allein. Die ist live aufgenommen worden auf unserer Credo-Konferenz. Mehr als die Hälfte aller Lieder sind bei uns entstanden. Und Deutsch. Nicht alles ist Deutsch, aber Deutsch. Ich finde das immer gut, wenn wir da eine Kultur entwickeln. Die darf man übernehmen, die darf man klauen, die darf man kopieren. Und keine Angst, wir singen auch englische Sachen. Aber auf dieser CD ist alles made in Germany. So, die kostet 12 Euro. Die ist richtig professionell abgemischt. Wer mag, kann einfach nach dem Gottesdienst auf mich zukommen. Dann drücke ich dir so ein Exemplar in die Hand. Und weil alles unserer Werte Großzügigkeit ist, verschenke ich Michael eine. Wenn du sie nicht hören machst, du hast bestimmt jemanden, dem du damit eine Freude machst. Und wer sagt, Credo, was ist das? Wir haben einmal im Jahr eine Gemeindekonferenz, die fängt freitags an mit einem Leitermeeting nachmittags und endet spät am Samstagabend. Die Konferenz ist 8. bis 9. Mai in Wuppertal bei uns im Gemeindezentrum. Die kostet nichts. Man muss sich nur rechtzeitig anmelden. Die Website geht irgendwann die nächsten Tage online. Und dann, bei 800, 900 Plätzen ist Schluss. Also wenn du irgendwo mal da eine Werbung siehst bei Facebook und da sagst, boah, da habe ich Bock drauf, ich muss nicht übernachten, da kann ich einfach so hinfahren, dann darfst du dich sehr, sehr, sehr gerne anmelden. Und besonders am Samstagnachmittag haben wir viele Workshops für ganz praktische Bereiche der Gemeinde. Und ich glaube, da haben schon ganz viele Leute richtig gute Sachen mitgenommen. Vielleicht ist das ja auch eine gute Art von Fortbildung für Mitarbeiter in der Gemeinde. Ich glaube daran, dass wir uns ständig weiterbilden sollten, nicht nur im Beruf, sondern auch in der Gemeinde. Das ist ein zentrales Ding. Wir sind Lernende von Jesus Christus. Und wenn wir nicht mehr lernen, dann können andere nicht mehr von uns lernen. Das ist ganz einfach. Wenn du sagst, ich weiß schon alles, dann lernst du nicht mehr. Und wenn du nicht mehr lernst, dann bist du eigentlich kein Jünger mehr, weil Jünger heißt Schüler, Lernender. Und das kann nie aufhören. Und ich bin ganz begeistert, dass ich glaube, dass das Wort Gottes so tief ist. Ist egal, was wir verstanden haben, da gibt es immer noch mehr. Ich möchte heute Morgen mit euch ein Wort Gottes teilen, von dem ich denke, dass das durchaus eine Hilfestellung sein kann für den einen oder den anderen. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, das Allerwichtigste, worum es geht, ist, dass wir eine intensive, intime Beziehung zu Gott haben. Für alle die, die noch nicht so lange gläubig sind, Intimität ist hier ein spirituelles Wort, aber es drückt eben ganz viel Nähe aus. Im Biblischen das Wort erkennen schließt ja auch Sexualität mit ein. Adam erkannte sein Weib, eine besondere Nähe von zwei Menschen, eine tiefe Nähe. Wenn man jung verliebt ist, ist das ähnlich wie neu bekehrt. Man ist sehr emotionsgetrieben. Also wenn du verliebt bist, so Liebe auf den ersten Blick, heißt ja nicht, dass du eine Person gut kennst. Das kann ja charakterlich eine sehr komplizierte Person sein. Aber sie sieht vielleicht gut aus, Liebe auf den ersten Blick. Und dann lernst du diese Person kennen und dann stellst du fest, ups, schwierig. Aber wenn man verliebt ist, dann ist man sehr emotionsgetrieben. Während ein Ehepaar, das vielleicht lange verheiratet ist, und hier haben wir eine andere Art von Nähe, da reicht oftmals ein Augenkontakt, um zu wissen, was der andere denkt. Das fühlt sich vielleicht nicht so intensiv an wie verliebt sein, ist aber vielleicht viel reifer, viel intensiver. Du schaust jemanden an und du weißt sofort, was er denkt, weil du kennst ihn. Ich finde das was ganz Tolles, was richtig Schönes. Das ist allerdings kein Ereignis, so nach dem Motto, so kannst du das auch mit Gott haben. So, ich lege dir einmal heute die Hände auf und dann hast du das. Das ist ein Prozess, das ist ein Ereignis, das ist eine lebenslange Beziehung, die wir zu Gott hin pflegen. Und manchmal ist Jesus eben anders, als man denkt. Weil jeder von uns hat ja auch ein bestimmtes Bild von Gott in seinem Kopf, ein Bild von dem, wie Jesus ist. Und manchmal ist er eben ganz anders. Ich möchte euch heute Morgen in meinem ersten Gedanken eine Frau vorstellen, die ihn kannte, nämlich seine Mutter, Maria. Wir kennen diesen Text und ich lese ihn nicht, weil ihr mir glaubt. Die weiteren Texte heute Morgen werde ich lesen. In Johannes 2, das erste Wunder von Jesus. Du kannst das nachlesen, Johannes 2, die Verse 1 bis 10. Da ist eine ganz einfache Situation. Jesus und seine Jünger sind eingeladen auf eine Hochzeit. Und Hochzeit ist Freude, ist Feiern, ist Tanzen. Das war schon immer so in jeder Kultur. Und auf dieser Hochzeit gab es Wein. Und irgendwann ist der Wein alle. Und das ist oberpeinlich. Das darf nicht sein. Bei guten Gastgebern darf der Wein nicht ausgehen. Und es ist auch noch eine Hochzeit. Und die Mama von Jesus, die realisiert, wenn jetzt nichts passiert, wird das die nächsten 50 Jahre Dorfgespräch sein. Ah, das ist das Ehepaar, wo es nicht genug Wein gab auf der Hochzeit. Ein peinliches Gefühl, etwas ganz Fürchterliches. Und Maria denkt, ja, was soll man jetzt machen? Aldi hat schon zu, falls es da guten Wein gibt. Und was machen wir denn jetzt? Und sie denkt an ihren Sohn Jesus, den sie seit 30 Jahren kennt. Und sie sagt, Jesus, der Wein ist alle. Das war übrigens eine typische Mama-Sohn-Konversation. Sie gibt ihm eine Information, Jesus, der Wein ist alle. Wahrscheinlich hatte Jesus genügend intellektuelle Kapazität, um das selber realisiert zu haben. Der Wein ist alle, aber Jesus hört das mit dem Appellohr. Sie weiß ganz genau, was Mama will. Sie wollte eigentlich sagen, Jesus, der Wein ist alle, du bist der Einzige, der was machen kann. Nun mach mal was. Und was sagt Jesus? Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Das wäre jetzt der Moment gewesen, wo man normalerweise beleidigt wäre. Wenn dein Sohn zu dir sagt, Frau, Luther übersetzt, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen, ist das der Moment, wo man sagt, was fällt dir denn ein? Trotzdem hört sie nicht auf. Und am Ende geht sie zu den Dienern und sagt ihnen, was er euch sagt, das tut. Und das Ende der Geschichte kennen wir alle. Jesus vermehrt den Wein. Es war das erste Wunder, das er tat. Offensichtlich hatte er das nicht so in Planung. Aber es ereignete sich trotzdem. Hast du dir mal die Frage gestellt, warum Maria sich von diesem Satz, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen, nicht abhalten ließ? Ganz ehrlich, 21. Jahrhundert, ich wäre verletzt gewesen von so einer Aussage. Weißt du, was der Unterschied war? Sie kannte Jesus und sie wusste, er wird handeln und sie hat sich deshalb nicht abhalten lassen. Nun, meine zweite These ist heute Morgen, also Maria, habt das mal im Kopf, es macht auch Sinn, Bibelstellen nachzulesen. Christen kennen Jesus nicht automatisch, nur weil sie Jesus mal angenommen haben, wann auch immer, vor einem Jahr, vor 10 Jahren oder vor 30 Jahren. Das heißt eigentlich nur, dass ich den ersten Schritt gegangen bin, um in eine Beziehung mit Jesus zu treten. Dadurch kenne ich ihn aber noch nicht, in dem Sinne, dass es so sich entwickelt, wie bei so einem im positiven Sinne alten Ehepaar, die genau wissen, was der andere denkt, was der andere empfindet, was der andere möchte. Und interessanterweise gibt es einige Beispiele in der Bibel von einer Frau, die Jesus dazu brachte, etwas zu tun, was er offensichtlich nicht geplant hatte, nämlich eine Frau, die gar keine Jüdin war. Heute würde man sagen, altdeutsch eine Heidin. Und in Matthäus 15, Vers 22 lesen wir diese Geschichte. Und bitte lass dich heute Morgen da mal drauf ein. Dort begegnete ihm eine kanaanitische Frau, die in der Nähe wohnte. Ganz kurze Pause. Kanaanitische Frau heißt, sie war keine Jüdin. Das heißt, Jesus hatte keinen Auftrag, ihr zu dienen, weil zu der damaligen Zeit galt sein Dienst nur den verlorenen Söhnen und Töchtern des Hauses Israel. Kanaaniterin hieß nicht nur, dass sie Gott nicht kannte, dass sie die Verheißung Gottes nicht hatte, dass sie nicht eine Nachkommen von Abraham war. Kanaaniterin hieß Götzendienerin. Und wir wissen vom Neuen Testament her, Götzendienst ist letztendlich Dämonendienst. Das heißt, diese Frau lebte in einem okkulten Umfeld, so würde man das heute sagen. Sie war nicht zugehörig zum Volk Gottes, sie wohnte einfach nur in der Nähe. Diese Frau war kein Kind Gottes. Sie flehte ihn an, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Nochmal kurze Pause. Sohn Davids ist ein Ausdruck für das jüdische Volk gewesen, ein Synonym für den Messias, der kommen wird. David, der größte König des jüdischen Volkes, sie hatte gar kein Recht, das zu zitieren. Das war nicht ihre Verwandtschaft. Hab Erbarmen mit mir, meine Tochter wird von einem bösen Geist furchtbar gequält. Aber Jesus beachtete sie nicht. Seine Jünger drängten ihn, erfüll doch ihre Bitte, sie schreit sonst dauernd hinter uns her. Jetzt stell dir das mal vor, du bist diese Frau. Du hast eine Tochter, die ist fürchterlich krank, sie wird von bösen Kräften gequält. Und diese Frau leidet so sehr, dass sie als Kanaaniterin nicht zu ihren Götzen geht, sondern sie weiß, da scheint es offensichtlich jemanden zu geben, der ihr helfen kann. Sie kommt zu Jesus und sagt, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Was passiert, wenn du jetzt nicht wüsstest, wie es weitergeht? Was würdest du normalerweise frei interpretieren, wie es jetzt weitergeht, wenn eine Frau zu Jesus kommt und sie sagt, Herr, hab Erbarmen mit mir, meine Tochter ist krank. Was würdest du sagen, wie wird es normalerweise weitergehen? Richtig. Normalerweise würde man denken, also zu 99% wird die Geschichte so ausgehen, Jesus erbarmt sich, voller Liebe, heilt er das Kind, die Frau ist begeistert, das Kind ist gesund, so wollen wir es haben. Das wäre normal. Die Bibel sagt aber, nachdem die Mama diesen Satz gesagt hat, Herr, erbarm dich, meine Tochter ist krank, die Bibel sagt, Jesus beachtet sie nicht. Jetzt schalt mal deinen frommen Verstand heute Morgen aus. Was würdest du sagen, wenn jemand, der dir helfen kann, den du bittest, und er beachtet dich nach deiner Bitte bewusst nicht? Wie fühlt sich das an? Ich würde sagen, unhöflich. Nun geht's weiter. Seine Jünger drängen ihn, erfüll doch ihre Bitte. Dann würde man sagen, naja, verzeiht mir, wenn ich mich schon unfromm rede. Ach, Jesus hatte nicht seinen besten Tag, aber seine Jünger, die waren voller Empathie und die litten mit dieser Frau mit und der Tochter. Und Petrus hatte schon Tränen in den Augen und sagte, Jesus, erfüll doch ihre Bitte. Was war seine Motivation? Nichts mit Empathie und Barmherzigkeit. Sie schreit sonst dauernd hinter uns her. Was er sagen wollte ist, verzeiht mir, wenn ich das interpretiere, Jesus, das nervt, wenn diese Frau schreit. Das quietscht, das ist zu laut, das nervt, ich will meine Ruhe haben. Sie schreit und Jesus, tu mir einen Gefallen, heil endlich das Kind, dann haben wir Ruhe. Das ist doch mal menschlich, oder? Das ist ja auch ein Teil des Evangeliums, Gott wurde Mensch. Seine Jünger drängten ihn, erfüll doch ihre Bitte, sie schreit sonst dauernd hinter uns her. Und jetzt würde man als Außenstehender sagen, ja endlich wird das Mädel gesund. Da sagte er zu der Frau, ich habe nur den Auftrag, den Israeliten zu helfen, die sich von Gott abgewandt haben und wie verlorene Schafe umherirren. Das war das zweite Mal einmal kaltes Wasser. Erst beachtet Jesus sie nicht. Dann sagen die Jünger, mach doch was. Und dann denkt jetzt jeder, okay, jetzt macht er was. Und dann sagt der Frau, auf gut Deutsch, ich habe für dich keinen Auftrag. Tschö. Jetzt würde man normalerweise sagen, also jetzt hast du es verstanden, oder? Erst beachtet er dich nicht und dann sagt er, für dich habe ich keinen Auftrag. Die normale Reaktion ist, dann gehe ich nach Hause mit hängendem Kopf und sage, naja, das war es auch nicht. Sie kam aber noch näher. Ich meine, was ist jetzt noch näher als nah? Jesus sagt, ich beachte dich nicht, sagt, ich habe keinen Auftrag für dich. Sie war offensichtlich schon ziemlich nahe und sie kommt noch näher. Mich macht das nervös. Ich mag das, wenn Leute mir nahe kommen, aber ich mag nicht, wenn sie noch näher kommen. Ich bin Norddeutscher. Ich will nicht jedem sofort im Arm liegen und ich bin auch froh, dass diese alten Brüderküsse abgeschafft worden sind. Ich mag nicht noch näher. Und wenn ich jemandem sage Nein und seine Reaktion ist noch näher, dann fühle ich mich bedrängt. Sie kommt noch näher, warf sich vor ihm nieder und bettelte, Herr, hilf mir. Was für eine Szene. Jetzt könnte man sagen, also jetzt hat sie Jesus weich geknetet, jetzt macht er doch was. Aber Jesus antwortete wieder, es ist nicht richtig, wenn man den Kindern das Brot wegnimmt und es den Hunden vorwirft. Ich würde jetzt denken, Mädchen, hast es jetzt verstanden? Erst beachtet er dich nicht. Dann sagt er, ich habe keinen Auftrag für dich. Und dann vergleicht er dich mit einem Hund. Und jeder, der das Alte Testament, die Tora ein bisschen versteht, weiß, ein Hund galt als unreines Tier. Das ist mit die schlimmste Beleidigung, etwas unter Schwein angesiedelt, was man damals einem Menschen sagen konnte. Ich beachte dich nicht, ich habe keinen Auftrag für dich und ich vergleiche dich letztendlich mit einem Hund. Du bist es nicht wert, dass diese Dinge für dich passieren. Mal ganz ehrlich, wenn diese Frau bei einem Seelsorgezentrum angerufen hätte, hätte man echt Verständnis für sie gehabt, oder? Wenn das heute ein Pastor tun würde, sag mir doch nicht, der wird nicht in der nächsten Ältestensitzung links und rechts was an die Ohren kriegen. Unser Problem ist, es war kein Pastor, es war Jesus. Das meine ich mit, was für ein Bild haben wir manchmal von Jesus? Wir haben ja nur so das Bild von Jesus, lange Haare, weibliche Gesichtszüge und rappelmager. Und diese Frau, wo ich sagen würde, also Mädchen, wie robust kann eine Seele denn sein? Ich wäre schon längst weggegangen. Sie sagt, ja Herr, aber die kleinen Hunde bekommen doch auch die Krümel, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Jesus antwortete ihr, dein Glaube ist groß. Was du erwartest, soll geschehen. Im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Ich finde, diese Frau ist eine der größten Glaubensheldinnen, die ich in der gesamten Bibel finde. Weil kein Mensch ist so dermaßen abgelöscht worden. Und kein Mensch ist dran geblieben. Jesus ist selber erstaunt. Er, der ja sagt, wenn dein Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, kannst du schon Berge versetzen. Es geht gar nicht um großen Glauben. Kleinen Glauben an einen großen Gott, das reicht offensichtlich aus. Aber dieser Frau sagte er nicht, dein Glaube ist groß wie ein Senfkorn. Er sagt ihr, dein Glaube ist groß. Ja, was machte denn ihren großen Glauben aus? Doch nicht die richtigen Glaubenssätze, die sie nachplappern konnte. Doch nicht das richtige Bekenntnis. Sagt, ja, ich glaube das und das ohne Substanz. Sondern offensichtlich war ihr Glaube deshalb groß, weil sie, obwohl sie abgelöscht wurde, obwohl sie beleidigt wurde, dran geblieben ist, so lange, bis das Wunder passiert ist. Offensichtlich ist das großer Glaube. Ganz anders, als was ich mir immer vorgestellt habe, was großer Glaube ist. Jesus, ich bleibe dran. Manchmal, das ist meine These, sagt Jesus nein und er meint ja. Sozusagen, das kriege ich aber nicht mit meinem Glauben zusammen. Okay, dann sag mir doch mal jetzt, warum Jesus ihr dreimal deutlich macht, ich werde dich nicht heilen und am Ende heilt er sie doch. Hat Jesus da irgendwie Persönlichkeitsschwankungen oder sonst was? Nein. Manchmal sagt er nein und er meint ja. Und weißt du, was dazwischen passiert? Dazwischen passiert Folgendes. Wir sehen, wollen wir das oder wollen wir es wirklich? Wollen wir das oder wollen wir es wirklich? Wollen wir das oder wollen wir es wirklich? Und wie sehr wir etwas wollen, sehen wir erst dann, wenn wir ein Nein gehört haben. Und ich meine jetzt geistliche Dinge. Wenn dir ein Mensch sagt, ich möchte keine Beziehung zu dir haben, solltest du das bitte respektieren. Das alles andere wäre ja krankhaft. Aber im Geistlichen gibt es da offensichtlich etwas, wo Jesus erst Nein sagt und er meint Ja. Damit meine ich nicht, dass ich alles erklären kann, was an Unglück in der Welt und auch unter Christen passiert. Es gibt einfach eine Dimension, da habe ich keine Antworten für. Da kann ich nichts sagen. Je älter ich werde, desto weniger Antworten habe ich. Das ist der Unterschied zu früher. Da hatte ich alle Antworten. Und jetzt merke ich, ich habe immer weniger Antworten. Ich habe ein paar gute Antworten. Aber ich habe nicht für jede Leitsituation auf dieser Erde, erst recht nicht in der Gemeinde, erst recht nicht bei Christen eine gute Antwort. Habe ich einfach nicht. Aber ich weiß, eine Antwort, nicht die Antwort, eine Antwort ist, manchmal sagt Jesus nein und er meint ja. Wenn ich in meine eigene Biografie reinschaue, da stelle ich fest, der erste, zweite Gottesdienst an einem Sonntag, an dem ich beteiligt war, war ein Flop. Klang wie nein, mach sowas nie wieder. Der zweite war kein Flop. Die erste Gemeindegründung, an der ich beteiligt war, hat sich zu einem Flop entwickelt. Aber wenn ich dann aufgehört hätte, hätte es die anderen, weiß ich nicht, an wie viel Gemeindegründung ich beteiligt war, hätte es die nicht gegeben. Hätte ich das als, okay, das sagt Gott dazu, hat nicht funktioniert, scheint nicht dein Ding zu sein. Das erste Mal, dass ich versucht habe, eine Gemeinde an einem anderen Ort zu haben, also eine Gemeinde mit mehreren Standorten, war ein Flop. Mein erster Versuch, Rauchen aufzuhören, war ein Flop. Und meine erste Predigt war ein Flop. Wenn ich daraus einen Schluss gezogen hätte, dann hätte ich vielleicht die entscheidendsten Dinge in meinem ganzen Leben verpasst, die Gott mit meinem Leben vorhatte. Nun, wenn die 20. Predigt auch noch ein Flop ist, sollte man sich umorientieren, so meine ich das nicht. Aber das Erste ist nicht immer das. Maria sagte, was er euch sagt, tut. Nicht, was unsere Erfahrung, Theologie und Meinung sagt. Was er euch sagt, tut. Es klingt oft wie nein, was meint vielleicht ja. Was mich nervös macht, ist, dass diese Frau, die gar nicht zu Gottes Volk gehörte, zu einem Beispiel des großen Glaubens wird. Ist ja fast ein Skandal. Und etwas später toppt Jesus diesen Skandal. Und jemand fragt ihn, was heißt das denn? Ein bibelgläubiger Mann, ein Pharisäer, jemand, der die 5 Bücher Mose auswendig kannte, will Jesus provozieren. Ich meine, es gibt keine andere Gattung von Mensch, die so provokant sein können als Fromm. Jesus sagt, sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und er kommt, der arrogant reingeschneit. Was heißt das denn? Den Nächsten lieben ich selbst. Was heißt das? Und dann sagt Jesus, ja, da war ein Mann, der ist überfallen worden und der lag da schwer verletzt und krank am Wegesrand. Und dann geht da ein Levit lang und der lässt ihn liegen. Das war eine Ohrfeige. Klatsch. Und ein Schriftgelehrter lässt ihn auch liegen. Klatsch. Und dann kommt ein Samariter. Heute haben wir im Kopf der barmherzige Samariter und Samariterhilfsdienste und Tatütata. Und ach, Samariter ist für uns ein Synonym für was Gutes, oder? Also wenn jemand sagt, du bist ein barmherziger Samariter, dann würdest du doch nicht sagen, ich zeig dich wegen Beleidigung an. Das ist ein Kompliment, das ist was Schönes. Aber damals war Samariter kein Kompliment. Juden mochten keine Samariter, vielleicht hassten sogar Samariter. Warum? Weil Samariter waren Leute, die gehörten nicht zu Gott, die wurden zwangsweise auf dem Gebiet des Volkes Israels angesiedelt. Und sie hatten eine Mischreligion, Synkretismus, sie hatten ein bisschen Gott damit drin, weil das war der Gott quasi dieses geografischen Gebietes. Aber sie brachten ihre Ideen, ihren Götzendienst, ihren Schrott dort mit hinein. Und die Juden haben sich geistlich isoliert von den Samaritern, wahrscheinlich sogar zu Recht, weil das war so eine Art von Mischrichtig-Götzenreligion. Samariter war ein Schimpfwort, Götzendiener, die leben den Glauben nicht richtig. Und jetzt sagt Jesus, da kommt ein Samariter und er sieht diesen Mann da liegen und er hilft ihm und er bringt ihn zu einer Herberge und Öl und Wein und er bezahlt selber dafür. Und er sagt, wenn das noch etwas kostet, dann komme ich wieder und ich zahle auch noch dafür. Und dann sagt Jesus diesen ganzen Frommen, die Samariter hassten, und er sagt ihnen, macht es genauso wie der Samariter. Wir können uns gar nicht vorstellen, was für eine Spannung in der Luft war, wie sich ein Hass von dem frommen Volk gegenüber Jesus aufbaute. Und Jesus sagt, mach's so wie dieser Ungläubige. Ich finde das harter Tobak. Der Ungläubige als Beispiel für Barmherzigkeit. Ich verstehe die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die das ziemlich komisch fanden. Aber offensichtlich hatte dieser Ungläubige verstanden, wie Gott ist und wie Gott handelt, wenn er einen kaputten Menschen sieht, während ich überlege, hat er selber Schuld an seiner Situation? Was denke ich denn, wenn ein Obdachloser an mir vorbeiläuft? Jemand, der bettelt. Der erste Gedanke ist doch,
In Deutschland muss das doch keiner so haben. Hat selber Schuld, soll doch arbeiten gehen. Ganz normale Reaktion. Und wenn ich mit ihm seelsorglich arbeiten würde, würde ich das auch versuchen aufzuarbeiten und etc. etc. Während der Samariter gar nicht fragt, hast du den Angriff provoziert? Er hilft ihm einfach. Er ist großzügig. Und dann merke ich, vielleicht will Jesus ja darauf hinaus, dass unser Gott, den wir haben, der lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Gut, für uns wäre es heute so, wenn es regnet, ist es Strafe. Damals war es ja genau umgekehrt. In einem Land, das immer von Dürre geplagt war, war Regen ein Kennzeichen einer Gebetserhörung, eines Segens. Das bedeutet Ernährung, das bedeutet Frucht, das bedeutet Multiplikation. Ich kann meine Familie ernähren. Und Jesus sagt, er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Und er fragt gar nicht in allererster Linie, wer ist schuld, sondern ich liebe dich, ich diene dir und ich bin großzügig. Ich zahle dafür. Ich gebe ihm keinen Kredit, ich zahle dafür. Und dann stelle ich in diesen Momenten fest, dass Gott doch so anders ist, als ich manchmal denke. Es gibt ein weiteres Beispiel für einen Mann mit einem großen Glauben. Wie gesagt, für uns Christen reicht ja der kleine Glaube, der Senfkorn-Glaube, der Berge versetzt. Das entspannt mich auch sehr, dich auch. Ich brauche nur einen großen Gott und einen kleinen Glauben. Und jetzt kriegt noch jemand aber das Attribut großer Glaube, nämlich ein Hauptmann. Wer war das denn? Ein Hauptmann war ein Römer. Die Römer hatten Israel besetzt. Mal ganz ehrlich, mach mal eine Meinungsumfrage in einem Land, das von einer fremden Macht besetzt wird. Mach mal eine Meinungsumfrage, wie findest du die Besatzer? Sehr gut. Überragend, hoffentlich gehen sie nie wieder weg. Besatzer sind immer unbeliebt. Besatzer sind meistens grausam. Und hier bringen die Besatzer auch noch ein falsches Glaubenssystem ins Land. Das ist eine Bedrohung. Fremde Götter. Besatzer, fremde Götter. Und Jesus sagt einem Hauptmann, ich habe in ganz Israel nicht so einen großen Glauben gefunden. Wenn ich daneben gestanden wäre, hätte ich gesagt, danke Jesus für das Kompliment für uns. Wow. Ich muss noch ein bisschen was schaffen. Dann kommen aber zwei Leute von ihm, Johannes und Jakobus, zwei von den Top 12, kommen jetzt zu ihm. Markus 10, da heißt es, da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Wenn ich daneben gestanden hätte, hätte ich gesagt, hör mal, du hast da was falsch verstanden. Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Das ist das Gebet eines kleinen Kindes. Gib mir bitte, 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 ich will, dass du das tust, was ich will. So beten kleine Kinder. Lieber Gott, mach bitte. Kennt ihr das auch? Lieber Gott, mach und so weiter. Da hätte ich erstmal gesagt, erstmal musst du checken, ja, Meister war schon mal die richtige Ansage. Und Meister heißt, er Chef, du nix erstmal. Verstehst du? Und es geht erstmal darum, Meister, sein Wille und dann dein Wille. Verstanden? Ja, hätte ich gesagt. Was sagt Jesus? Was wollt ihr denn, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns. Da hätte ich gesagt, stopp. Gib uns. Gib uns schon wieder Babyniveau. Sag mal, sind wir hier nicht über den Glaubensgrundkurs hinausgekommen? Das ist ja noch unter Glaubensgrundkurs. Gib uns. Das ist Kindergebet. Gib uns. Hier erstmal sagen, nee, nicht gib uns. Das ist die falsche Reihenfolge. Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Und da wäre ich sarkastisch geworden ohne Ende. Da hätte ich nicht mal gesagt, ach doch, so ein kleines Gebet. Also warum denn nicht gleich den Thron in der Mitte? Also dann machen wir ein bisschen größer, setzt ihr beiden euch dahin. Und wen möchtest du dann rechts haben? Jesus und links den Vater oder den Vater noch eine Stufe runter? Also wir machen doch alles für dich, gib uns. Und dann hätte ich ihn die Ohren lang gezogen. Spinner, rechts und links. Haben wir es ein bisschen kleiner? Thron. Das ist ja die Bitte um einen Ferrari, harmlos. Jesus sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Da würde ich sagen, ja, genau. Und dann sagt er, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als die 10 hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Die anderen 10 haben nämlich diese ganze Chose mitbekommen. Und unwillig heißt in der biblischen Sprache, für uns heute übersetzt, die waren sauer. Die anderen 10 waren sauer, dass diese 2 solche Gebete beteten, weil offensichtlich dachten sie nur an 2 Trönchen, ein rechts und ein links, und die anderen sollten dann übertragen auf der Empore sitzen. Die anderen 10. Sie waren sauer und ich wäre auch sauer gewesen. Ich hätte sofort gesagt, Herr, mit einem Mediator, wie kann man so etwas sagen? Das Verrückte ist, Jesus hat sie nie wegen ihrer großen Bitte korrigiert. Nie. Ich hätte das gemacht. Unglauben hat er dagegen oft korrigiert. Wie lange soll ich euch ertragen? Ganz anders, wie ich es gedacht habe. Und jetzt komme ich zu meiner letzten Bibelstelle heute. Petrus im Boot. Matthäus 14, Vers 26. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Ich versuche euch da mal mit hineinzunehmen. Ich habe früher ganz viele Comics gelesen. Das hilft ungemein, sich solche Szenen vorzustellen. Also wenn du ein Kind hast, von dem du denkst, der ist berufen zum Prediger, kauf ihm Comics. Nicht jede Art von Comics, aber kauf ihm Comics. Da entstehen Bilder. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Nun stellt man sich mal diese Männer-Kombo vor. 12 Männer in einem Boot. Männer. Taffe Leute, Petrus dabei, der obertaffeste überhaupt. Schwert kaufen und so. Und jetzt sitzen diese 12 da in einem Boot und ein weißes Wesen läuft über dem Wasser und sie werden von Furcht gepackt. Und sie schrien vor Angst. Hier heißt es nicht, sie redeten miteinander vor Angst. Sie schrien vor Angst. Nun stell dir mal 12 Männer vor in einem Boot, die vor Angst schreien. Da sagt mir doch mal, einer Kirche muss leise sein. Sie schreien vor Angst, 12 Männer. Und sie waren von Furcht gepackt. Gepackt. Panikattacken. Angst. Schreien. Aber Jesus sprach sie sofort an. Warum sprach er sie jetzt sofort an? Ganz einfach, weil wenn du von Furcht gepackt wirst und anfängst zu schreien, dann kann aus einer Panikattacke ein Trauma werden. Und deswegen sprach Jesus sie sofort an. Damit es kein Trauma wird, sondern nur eine Panikattacke. Erschreckt nicht! Und die Stimme kennen wir. Baby, nochmal gut gegangen. Ist gar kein Gespenst. Ich bin's! Oh, das ist Jesus, Jesus, Mann. Oh, Jesus, mach uns doch nicht so viel Angst. Komm doch so, wie du immer kommst, so als guter Hirte mit dem Schäfchen auf dem Arm und mit dem Kavol-Kalender und sag, ich bin's, der Heiland, yippie. Oh, Jesus, oh, Kindes, nee, das ist mein Alter. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bin's. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist. Und ich denk, sag mal, Alter, irgendwas nicht gerallt? Jesus sagt, ich bin's. Und das nächste, was du sagst, Herr, wenn du es bist. Hat er doch eben gesagt, oder? Sag mal, wie blöd muss man eigentlich sein? Jesus sagt, ich bin's. Und er sagt, wenn du es bist. Und ich hätte gesagt, draußen, Game over, sitzen bleiben, nichts verstanden, Prüfung wiederholen. Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und an Jesus' Stelle hätte ich gesagt, wenn du das in Frage stellst, dass ich es bin, obwohl du meine Stimme gehört hast, obwohl du mich auf dem Wasser laufen gesehen hast und du es besser wissen solltest, dann hätte ich gesagt, hinsetzen. Auf dem Wasser laufen. Was hat das für einen pädagogischen Wert? Auf dem Wasser laufen. Werden da die Hungernden irgendwie gespeist und werden die Kranken gesund, wenn du auf dem Wasser läufst? Nein. Also, ich bin Gott, ich laufe auf dem Wasser, du sitzt im Boot. Und ich hätte gesagt, Amen. Und Jesus sagt, komm. Sagt Jesus, was bringt das? Der wird später nur eine dicke Lippe haben. Wasserlauf, hier Petrus und so, Apostel, Schlüsselkünde und so. Komm! Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, weil Petrus seine Glaubenskapazität war nicht in Einklang mit seiner Verbalqualität. Der Mund war immer schneller als der Glaube. Als Petrus merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte nicht du Ungläubiger. Kleingläubige können auf dem Wasser laufen. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Das Verrückte für mich an dieser Geschichte ist, dass Jesus ihn nicht bremste, sondern dass Jesus sagte, komm, willst du am Wasser laufen? Komm. Er ist pädagogisch gar nicht so, wie ich manchmal bin. Komm. Nun, lauf bloß nicht auf dem Wasser, wenn Jesus nicht zu dir sagt, komm, weil sonst läufst du wirklich ab. So beim nächsten Gemeindeausflug alle auf dem Wasser und dann jumpt rein, dann seh zu, dass du schwimmen kannst. Wasser hält nur, wenn Jesus sagt, komm. Aber ich wundere mich, warum Jesus kommen sagte, weil das, was war der Mehrwert von dieser Aktion? Und jetzt komme ich zu Maria, ich komme zurück zu der Kananiterin, ich komme zurück zu dem Hauptmann und ich komme auch zurück zu den großen Gebeten von Johannes und Jakobus und vom Wasserlaufen von Petrus. Wenn ich all diese Sachen zusammenzähle, dann stelle ich fest, ich kenne Jesus gar nicht so gut, wie ich dachte. Ich habe ein Bild von dem, wie er ist und ich habe einen vernünftigen Glauben und so weiter. Aber offensichtlich ist Jesus manchmal anders, als ich gedacht habe. Und ich lese die Bibel auch schon so fromm, christlich sozialisiert seit, ich weiß nicht, 27, 28 Jahren, wo ich gläubig bin. Und ich lese eine Geschichte an und ich habe sie 10-mal gelesen und sofort habe ich die 5 Predigten, die ich darüber schon mal gehalten habe, in meinem Kopf. Und die ganze Geschichte ist fertig und ich entdecke gar nicht, was da alles noch drin ist. Was ich heute Morgen sagen möchte, ist, nein, ich kann nicht alles erklären, manche Dinge gehen auch schief. Aber eins habe ich, glaube ich, ansatzweise verstanden. Offensichtlich liebt Gott es, wenn man ihm vertraut. Glauben und Vertrauen scheint die Liebessprache Gottes zu sein. Und Glauben und Vertrauen heißt nicht, ich bin 1000%ig sicher, dass alles gut ist und gut wird. Es drückt sich dadurch aus, dass ich mich nicht abwimmeln lasse. Es drückt sich offensichtlich dadurch aus, dass selbst wenn ich mich verletzt fühle, weil Jesus etwas nicht getan hat, was ich gerne möchte, was er tut, dass ich trotzdem bei ihm bleibe, dass ich trotzdem dranbleibe, dass ich trotzdem nicht aufgebe. Offensichtlich beeindruckt das Jesus mehr als unser Aussehen und als unsere intellektuelle Kapazität. Und Freunde, das wiederum ist eine gute Nachricht, weil in dieser Gesellschaft kommt es darauf an, Deutschland das Land der Akademiker, Deutschland das Land, wer gut aussieht, das ist super und jung noch dazu und am besten erfahren und jung und gut aussehend. Und wir alle wissen, die Realität ist, wir werden alle älter, wir werden nicht hübscher, wir werden nicht leistungsfähiger. Das ist doch die Wahrheit. Aber offensichtlich interessiert Gott das gar nicht. Gott interessiert mein Vertrauen, mein Glauben. Das scheint die Währung zu sein, die im Himmel registriert wird. Vielleicht sagt deshalb Johannes im hohenpriesterlichen Gebet, als er Jesus zitiert, und er drückt das so aus, dich zu kennen, erkennen, Intimität, Nähe, ist das ewige Leben. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern. Jesus besser kennenzulernen. Jesus mehr zu vertrauen. Und von den Neins, die du in deinem Leben erlebt hast, dich zum einen nicht beeindrucken zu lassen, im Sinne von, dass du daran scheiterst, weil es gibt Fragen, auf die kriegst du keine Antworten, dich aber auch gleichzeitig nicht abhalten lässt, weil vielleicht war es ja ein Nein, wo Gott sehen will, will ich es oder will ich es wirklich?
Lass uns zusammen aufstehen. Und wenn in dir heute Morgen das so entstanden ist, in deinem Herzen, dass du sagst, Mensch, ich will mich wieder mehr aufmachen. Ich habe so einen gesetzten Glauben. Ich weiß genau, wie Gott ist und was er will. Und eigentlich sitze ich im geistlichen Sofa. Und diese Währung, die für Gott wichtig ist, Glauben, Vertrauen, dranbleiben, Gottes Arm bewegen, was Großes zu wagen, weil man ihn gehört hat, all das ist irgendwie auf der Strecke geblieben. Und heute Morgen soll dich Maria, die Kanaaniterin, der Hauptmann, Johannes und Jakobus und auch Petrus inspirieren, einen großen Glauben zu haben, aus dem Boot zu gehen, dran zu bleiben, es wirklich zu wollen. Wenn du sagst, genau das ist es, und ich will das nicht vergessen, dann lade ich dich einfach ein, dass du jetzt in diesem Moment Gott deine Hände entgegenstreckst, und ich möchte einfach für dich beten, dass du genau das nicht vergisst, was heute Morgen Gott durch sein Wort sagen wollte. Weil der Alltag ist so easy, wir kommen nach Hause, irgendein Problem entsteht und wir haben schon wieder alles vergessen. Das geht ja jedem von uns so, mir inklusive. Aber wir wollen heute Morgen einige Leute hier segnen, damit der Heilige Geist sie daran erinnert, in den Situationen des Alltags, was jetzt dran ist. Herr Jesus, ich bete für alle meine Geschwister, die jetzt ihre Hände ausstrecken. Ich bete für sie dieses eine Gebet, Herr. Ich bete, dass dein guter Heiliger Geist sie erinnert, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, in den Herausforderungen des Alltags, sie aus Bequemlichkeit rausholt und dass sie nicht vergessen in dem Strudel des Alltags, dass die Währung des Himmels Glauben und Vertrauen ist. Und im Namen unseres Herrn Jesus Christus segne ich jeden Einzelnen, der sich hier dir entgegenstreckt. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du das tust, was ich nicht tun kann. Bitte versiegle dieses Wort in dem Herzen. Bitte lass es zu einer großen Herausforderung werden, zu einem Wachrüttler, zu einem Aufkursbringer, zu einem Gott, ich will wieder mit dir richtig unterwegs sein. Ich segne dich. Ich segne dich, dass du Gottes Wort nicht vergisst und dass Gottes Wort ausrichtet, wozu es gesandt worden ist. Im Namen Jesus, nimm es im Glauben, halt es fest. Amen. Amen. Gott segne euch.